Da sind wir wieder.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Ist klüger nicht weniger Podcast.
Mit Daniel und mit mir, Milena. Heute ein Thema, was uns super oft gefragt wurde. Also es gehört wirklich zu den mit am häufigsten gestellten Fragen. Hallo Milena und Daniel, euer Konzept klingt ja wirklich gut. Ich bin aber in den Wechseljahren und bin mir nicht sicher, ob das Konzept dann auch für mich funktioniert. So.
Ja, also ich würde wirklich sagen, das ist nicht nur eine der häufigsten Fragen, sondern es ist, glaube ich, die häufigste Frage, also jetzt gefühlt. Und das ist zum Beispiel eine Frage, auf die ich weil ich sie so oft beantworte, habe ich eine standardisierte Antwort, weil es sich wirklich lohnt, also weil die Antwort auch ein bisschen länger ist. Aber es lohnt sich nicht, das jedes Mal neu zu schreiben. So, und das ist eine von ganz, ganz wenigen Standardantworten, die ich habe und regelmäßig verwende.
Deswegen machen wir mal eine längst überfällige Podcast-Folge zum Thema Abnehmen in den Wechseljahren. Alles, was du wissen solltest, einmal dazu kompakt in einer Podcast-Folge zusammengefasst. Wir gehen in dieser Podcast-Folge einmal die Hauptängste oder Beobachtungen durch, die viele in den Wechseljahren machen. Dann gehen wir darauf ein, inwiefern diese Ängste oder Beobachtungen auch gerechtfertigt sind, unter anderem wegen der hormonellen Änderungen, die dort passieren, und geben zum Schluss einen Ausblick darüber, was so gängige Ernährungs- und vielleicht auch Sportempfehlungen sind, um in den Wechseljahren entweder die Zunahme aufzuhalten, was ja übrigens auch schon ein Erfolg ist, also nicht zuzunehmen in den Wechseljahren, oder sogar abzunehmen in den Wechseljahren.
Yes, und weil es echt viel ist, haben wir uns noch die Mühe gemacht und haben dir eine Checkliste erstellt. Und genau, also wenn dir die ganzen Tipps hier, die du heute bekommen wirst, also es wird jetzt eine wirklich sehr vollgepackte Folge, aus der du hoffentlich super viel mitnehmen kannst. Und wenn du das einfach nochmal kompakt haben willst, dann kannst du auf den Link in den Shownotes gehen und dort findest du eine Möglichkeit, dich einzutragen mit deiner E-Mail-Adresse und dann schicken wir dir eine Checkliste zu. Und ich würde sagen, sowohl die Checkliste als auch diese Folge darfst du halt sehr gerne auch einfach teilen.
Ne,
weil es ist ja ein, ich nenne es jetzt einfach mal Problem. Oh, Problem ist ein Wort, das mag ich eigentlich nicht. Es ist eine Herausforderung, der sich ja quasi jede Frau, wenn sie denn alt genug wird, und zum Glück werden ja die meisten alt genug, irgendwann in ihrem Leben stellen muss. Ne?
Ja.
Und es ist nicht nur so eine Eingebildung, also ich habe auch schon viele so Videos gesehen wie, ja, stell dich nicht so an, es ist halt eigentlich, es funktioniert halt irgendwie immer noch alles so nach dem Motto. Das ist so eine Aussage, die ich schon oft so in irgendwelchen Reels oder
von,
so.
Von 25-jährigen männlichen Fitnesstrainern.
Ja, aber tatsächlich, ja.
Ja, wirklich?
Ja, ja.
Oh,
ja, wo dann irgendwelche Studien gezeigt werden, dass die Kalorienverbrauch ja gar nicht wirklich drastisch sinkt und so weiter und so
fort. Es sind dann genau dieselben Leute, die sagen, jeder hat dieselben 24 Stunden am Tag.
Ja, genau. Aber Okay. Bevor wir jetzt uns da drin aufhalten, gehen wir doch mal kurz darauf ein, was sind denn so die Hauptängste, die wir so mitbekommen, oder eben nicht nur Ängste, sondern wirklich Beobachtungen, die Frauen in den Wechseljahren oder danach machen, weshalb sie eben oft glauben, dass sie irgendeinen besonderen Trick brauchen, um damit umzugehen.
Okay, Hauptangst ist zum Ersten, dass der Stoffwechsel eingeschlafen ist, aufgrund der hormonellen Änderungen. Hauptangst Nummer zwei, ich gehe das ja jetzt einfach mal zack für zack durch, ne? Zweitens ist, plötzlich lagert sich das gesamte Fett im Bauchraum an.
Ja, also man gerade wird gar nicht so unbedingt dicker, sondern plötzlich wird man ungünstig.
Ja, dick, genau, ne? Die Fettverteilung verändert sich plötzlich und plötzlich lagert sich das gesamte Fett im Bauchraum an. So, und ich habe plötzlich so starken Heißhunger auf Süßes und ich kann wirklich nichts dagegen tun. Also der Heißhunger ist auf jeden Fall ein Faktor, den viele beobachten. Und eine Angst ist auch, keine Kohlenhydrate mehr essen zu können, weil das nach den Wechseljahren einfach nicht mehr geht. Und auf diese vier Ängste oder Beobachtungen werden wir jetzt in den nächsten Minuten eingehen.
Ja, genau. Sei es mal kurz vorweg gesagt, an allen diesen Sachen ist ein bisschen was dran tatsächlich, ne?
Ja.
Ja, genau. Ja. Wie geht's weiter? Wir verraten dir jetzt erstmal so, was in den Wechseljahren überhaupt so allgemein in deinem Körper passiert und gehen danach entsprechend einmal auf diese Beobachtungen ein. Erklären erstmal, was dran ist, womit das zusammenhängt. Und danach haben wir auch tatsächlich für jeden dieser Punkte eine Lösung.
Genau, und wir gehen auch darauf ein, wie wir das Ganze bei uns im Programm nämlich machen, bei Abnehmen oder Kalorienzählen, denn wir haben viele Erfahrungen mit Frauen in den Wechseljahren gesammelt und ich bin mal so frei davon, 3 Nachrichten vorzulesen,
yes,
die wir so im Laufe der letzten Monate bekommen haben. Hallo ihr beiden, ich möchte euch gerne meine aktuellen Daten zur Gewichtsabnahme schreiben. Vorweg, ich bin ziemlich stolz auf mich und hätte ehrlicherweise nicht gedacht, dass es tatsächlich klappt. Ich bin Ende Juni bei euch gestartet mit 71 Kilo. Ich wollte gerne mal wieder die 6 vorne stehen haben. Jetzt bin ich bei 65 Kilo ohne große Anstrengungen und das feiere ich gerade total. Weil natürlich auch immer mal das Leben dazwischen kommt und ich mittlerweile echt tiefenentspannt bin. Ich bleibe natürlich am Ball und habe viele Dinge verinnerlicht. Ach so, mein Alter, 59 Jahre. Die Wechseljahre habe ich auch schon hinter mir gelassen. Nehme auch Hormone, aber mein voriges Normal ist vorbei. Ich habe den Unterschied gelernt. Euer Programm ist super und ich kann es nur jedem empfehlen. Haben wir, glaube ich, gerade vor letzte Woche bekommen die Nachricht.
Ja, ne? Relativ. Genau. Relativ frisch.
Genau. Die nächste ist, ich habe heute das Abo von Abnehmen und Kalorienzählen gekündigt. Ich bin euch sehr dankbar. Ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und bin in der Perimenopause und dachte eigentlich, ich könnte gar nicht mehr abnehmen. Oh, das befürchten nämlich auch sehr viele. Ab den Wechseljahren ist es quasi vorbei. Dann kann man nicht mehr abnehmen. Aber diese Nachricht zeigt was anderes. Ich dachte eigentlich, ich könnte gar nicht mehr abnehmen. Dank euch habe ich aber tatsächlich 8 Kilo abgenommen und fühle mich wieder wohl in meiner Haut. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße. Und die dritte Nachricht ist, euer Konzept ist echt klasse und im Alltag super umzusetzen. Ich bin keiner der Teilnehmer, der Gewicht verlieren wollte, sondern die Körperform verändern. Seit ich in den Wechseljahren bin, wurde der Speck am Bauch immer mehr. Die Hosen wurden immer enger und ich fühlte mich immer runder. Ich habe im Oktober euren Kurs gestartet und auf der Waage sind nur 2 Kilo weniger, was ja nicht mein Ziel war, aber mein Taillen- und Bauchumfang hat sich um 3 Zentimeter reduziert. Alltagstauglich finde ich auch, dass man seine eigenen Rezepte noch in Regeln verändern kann. Was ich aber ganz wichtig finde, ist satt essen, denn mit ständigem Hunger macht das Leben keinen Spaß. Genau.
Ich finde zu der letzten Nachricht, finde ich einfach der Ehrlichkeit halber eine Sache wichtig, weil wir jetzt im November sind und gerade gesagt haben, im Oktober 2 Kilo abgenommen. Ne? Nicht, dass irgendwelche wilden Erwartungen kommen. Das ist eine etwas ältere Nachricht, die auf sich auf letzten Oktober bezieht, also die vom letzten Jahr ist. Nicht, dass jetzt Leute glauben, oh, Anfang November, im Oktober gestartet, Wechseljahre 2 Kilo in einer Woche weg oder so. Da finde ich, da möchte ich gerne so ehrlich sein und sagen, ne? Also das sind nicht die Erwartungen, die wir da schüren wollen.
Ja, klar, ganz genau. Also genau. Da gehen wir auch gleich nochmal drüber, unter anderem das Abnehmen in den Wechseljahren, dadurch, dass der Kalorienbedarf etwas verringert ist, Abnehmen nicht mehr ganz so schnell geht, wie wenn man 20 oder 30 war.
Genau, meistens nicht. Aber erstmal vielleicht, was passiert denn so ganz allgemein in deinem Körper in den Wechseljahren, falls du das nicht ohnehin wissen solltest.
Genau, also die Wechseljahre sind bei der Frau eine ganz natürliche Übergangsphase, in der die Eierstöcke ihre Hormonproduktion allmählich einstellen. Das hat Auswirkungen auf den Hormonhaushalt. Dabei sinken vor allem Östrogenspiegel, vor allem Estradiol sinkt und Progesteron sinkt auch. Und andere Hormone, wie zum Beispiel FSH und LH, steigen dann stark an. So, und dieser, ich sage es mal, Hormoncocktail, diese hormonelle Änderung, hat natürlich diverse Auswirkungen, auch auf unser Gewicht, die sich in den häufigsten genannten Ängste oder Beobachtungen widerspiegeln, die wir gerade eben vorgelesen haben. Zum Beispiel zu dem Thema, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Die gute Nachricht ist, dein Stoffwechsel schläft nicht plötzlich komplett ein. Also das funktioniert biologisch so zum Glück nicht, dass ein Stoffwechsel komplett einschläft. Dann wäre man eigentlich technisch gesehen tot, wenn der Stoffwechsel komplett einschlafen würde. Aber man muss schon sagen, an dieser Befürchtung ist schon irgendetwas dran, auch wenn diese drastische Formulierung natürlich nicht ganz richtig ist. Der Stoffwechsel sinkt tatsächlich schrittweise und der Kalorienbedarf sinkt dann dadurch eben auch schrittweise. Warum? Zum einen, weil im fortschreitenden Alter die Muskeln abgebaut werden. Also
Das geht tatsächlich schon so im Schnitt ab 30 los.
Ne? Ja.
Dass man im Schnitt, ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel Prozent, aber Kraft nimmt ganz drastisch ab. Und Muskulatur im Durchschnitt bei jedem Menschen, also sowohl, das ist jetzt eigentlich gar nicht wechseljahrspezifisch, ne, sondern das betrifft generell einfach alternde Menschen. Ne.
Dadurch, dass wir uns im steigenden Alter auch tendenziell weniger bewegen, haben wir natürlich auch nochmal einen zusätzlichen Muskelabbau.
Ja, genau. Also das ist so ein bisschen nicht wechseljahrspezifisch, aber trotzdem potenziert sich das so ein bisschen. Ne? Also auf der einen Seite wird die Muskulatur einfach weniger. Das bedeutet auch weniger Verbrauch im Ruhezustand. Und dann im Schnitt bewegen wir uns auch weniger. Und das bedeutet dann auch weniger Energieverbrauch insgesamt über den Tag, weil auch dieser aktive Teil weniger wird. Und dann habe ich ganz plötzlich so diesen Effekt, ich mache doch eigentlich genau das Gleiche wie immer. Und ich nehme plötzlich zu, das müssen wohl die Wechseljahre sein. Und das stimmt quasi nur teilweise. Also der eine Teil ist, ich mache wirklich, ich könnte tatsächlich quasi genau das Gleiche machen wie immer, aber weil meine Muskulatur weniger wird, verbrauche ich wirklich weniger Kalorien. Aber meistens ist es auch noch zusätzlich so, dass wir uns weniger bewegen. Das merken wir aber gar nicht unbedingt. Und da haben wir schon mal so einen Effekt, der einfach tatsächlich nur altersspezifisch ist. Das hat noch gar nichts mit den Wechseljahren zu tun.
Also das betrifft Männer genauso wie Frauen
erstmal. Betrifft erstmal Männer ganz genauso wie Frauen. Ich glaube sogar bei Männern setzt dieser Prozess des Muskelabbaus sogar ein bisschen eher ein als bei Frauen. Aber da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das bedeutet also wirklich, um das gleiche Gewicht zu halten, müsste ich weniger essen als davor. Ne?
Und was jetzt noch wechseljahresspezifisch dazu kommt, ist, dass der sinkende Östrogenspiegel, über den ich gerade gesprochen habe, zusätzlich leicht diesen Energieverbrauch reduziert. Das heißt, wir haben grundsätzlich weniger Muskelmasse, grundsätzlich weniger Bewegung, was ein typischer Alterseffekt ist. Und dann kommt bei den Frauen eben noch zusätzlich dieser Östrogeneffekt hinzu. Dadurch verbrauchen wir einfach weniger Kalorien, ergo unser Kalorienbedarf sinkt auf jeden Fall. Unser Stoffwechsel ist tatsächlich ein bisschen reduziert durch die Wechseljahre.
Genau, also heißt im ersten Schritt diese Beobachtung, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Das ist nicht ganz so drastisch, wie es dargestellt wird, kann sich aber durchaus mit einigen Kilos mehr, so ich sag mal so die typischen 5 bis 10 Kilo, die man dazu nimmt. Ich glaube, ich hatte irgendwo während der Recherche gelesen, dass im Schnitt eine Frau so 7 Kilo zunimmt in den Wechseljahren. Das gleicht dann quasi genau diesen Kalorien, also mein Kalorienbedarf sinkt etwas. Ich esse aber weiter wie vorher, dann steigt mein Gewicht eben so lange an, bis mein Kalorienverbrauch wieder genau da ist, weil ich halt diesen, ich sag mal, Rucksack, dieses Meer an Körpergewicht die ganze Zeit mit mir rumschleppe. Das ist, kann man sich ein bisschen vorstellen wie so eine permanente Fitnessübung und irgendwann gleicht sich das dann wieder aus. Ne? Und dann habe ich plötzlich meine 5, 6, 7, 8, 9, 10 Kilo mehr und dann stagniert mein Gewicht wieder. Und ich habe so gefühlt gar nichts geändert und teilweise stimmt das auch. Bei Frauen, wie gesagt, etwas drastischer als bei Männern aufgrund der Hormonumstellung. Und das ist erstmal doof. Aber zur Lösung kommen wir gleich noch.
Kommen wir erstmal zur Befürchtung Nummer 2. Mein Körper lagert plötzlich das ganze Fett im Bauchraum an. Also ich habe plötzlich viel mehr Bauchfett als vorher. Kann das sein? Und die Antwort ist ja, das kann sein. In den Wechseljahren sinkt ja der Östrogenspiegel, wodurch sich die Fettverteilung tatsächlich verschiebt. Also gerade wir Frauen haben ja öfters eher ein bisschen Fett an Hüfte und Oberschenkel.
Was eigentlich gut ist.
Ja, genau, was eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Dieses Fett wird jetzt ein bisschen weniger und es wird jetzt tendenziell mehr im Bauchraum. Und das ist aufgrund der hormonellen Veränderungen so.
Genau. Zusätzlich ist es auch noch so, dass durch den Östrogenmangel oder durch das, es ist ja eigentlich kein richtiger Mangel, weil das ist ja von der Natur so vorgesehen, ne, steigt auch noch so die Insulinresistenz ein bisschen an oder du bist nicht mehr so insulinsensitiv. Und das ist schon grundsätzlich ein Nachteil. Also der Körper speichert dann schon tendenziell Fett ein bisschen leicht ab. Das setzt dieses ganze Kaloriengleichgewicht nicht plötzlich völlig außer Kraft. Ne? Aber wenn du mal zu viel isst. So, und da kommt man auch nochmal an diesen Kohlenhydratteil, an den wir jetzt gerade kommen. Ne? Und das einfach mit dem Insulin nicht mehr so gut funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, dann ist der Körper verzeiht einem einfach nicht mehr so die Fehler so schnell, sage ich mal. Ne? Was früher gar kein Problem war, führt jetzt dann schon tendenziell eher zu einer leichten Fettansammlung. Ne?
Man könnte fast sagen, die jüngeren Leute haben dann den Kalorienüberschuss oder den Kohlenhydratüberschuss ein bisschen leichter weggezappelt einfach.
Ja, zum Beispiel.
Mehr wegbewegt, und in den Wechseljahren passiert das einfach weniger.
Ganz genau. Ne? Und da kommt dann auch noch wieder dieser Effekt hinzu, dass eben die Muskelmasse sinkt, ne? Und auch grundsätzlich Bewegung tendenziell weniger ist. Und auch das sind Sachen, die begünstigen einfach tatsächlich auch die Bildung von speziell Bauchfett, was eben, wie gesagt, ein Problem für einige Leute ist. Wir hatten es eben auch in dieser einen Nachricht nochmal ganz speziell drin. Da war ja auch so die Aussage, hey, ich bin eigentlich nicht zu schwer, aber meine Figur hat sich irgendwie geändert, so ohne dass ich irgendwie wahnsinnig viel zugenommen habe. Und das ist halt ein Effekt, der ist auf jeden Fall absolut real. Ne? Also wenn du das bei dir beobachtest, ist keine Einbildung, das passiert halt leider tatsächlich. Lösung kommt gleich.
Okay, aber erstmal zur Befürchtung Nummer 3. Ich habe plötzlich so Heißhunger auf Süßes und ich kann nichts dagegen tun. Dazu sollte man wissen, dass Östrogen Neurotransmitter wie zum Beispiel Serotonin beeinflusst. Und dadurch, dass unser Östrogenspiegel in den Wechseljahren sinkt, auch der Serotoninspiegel oder die Serotoninaktivität auch leicht reduziert wird. Und das kann eben zu Stimmungsschwankungen führen, zu mehr Reizbarkeit und auch, dass man generell ein gesteigertes Verlangen nach Zuckerhaltigem hat. In den Wechseljahren berichten viele Frauen zusätzlich, dass sie noch dass noch Schlafprobleme hinzukommen.
Ja, vor allem durch, ja, zum Beispiel diese Hitzewallungen.
Ja, genau, so. Vor allem durch Hitzewallungen, die dann auch nachts vorkommen können, dass immer mehr Schlafprobleme haben und ich meine, müde dadurch sind und ich meine, generell Stress. Und ich glaube, es ist halt kein Wechseljahresding, das muss man sagen, das ist allgemein unser aktuelles Lebensding. Stress kommt eben halt auch noch dazu und all das verstärkt eben diesen Heißhunger oder diesen Drang nach dem schnellen Zucker zusätzlich. Und der Körper sucht dann einfach wirklich nach schneller Energie und er weiß, in Zucker findet er die.
Ja, genau. Und also Zucker hat ja auch eine Auswirkung wieder auf diese Serotonin-Geschichten. Ne? Und genau, Schlafprobleme ist ja auch nochmal ein echtes Thema. Also wenn ich zum Beispiel wenig schlafe, das weiß man auch sehr gut, dass Menschen, die nicht ausgeschlafen sind, dass die tendenziell eher zu diesen typischen, ich sag mal, Comfort-Foods greifen. So, ne? Also der gleiche Mensch, einmal nur 4 Stunden geschlafen, einmal 8 Stunden geschlafen, der trifft am nächsten Tag eine völlig andere Essensentscheidung. Das hängt zum Beispiel auch mit Hunger- und Sättigungshormonen zusammen. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich schlecht geschlafen habe, dann ist mein Ghrelin, also mein Hungerhormonspiegel, einfach höher danach. Und dann fällt es mir auch wirklich schwerer, ja, solchen, ich sag mal, eher ungünstigen Lebensmittel, dass ich die einfach links liegen lasse, die sind auf mal für mich wesentlich attraktiver. Ne? Da hat man jetzt wirklich so einen ganzen Cocktail an verschiedenen Sachen, die damit zusammenspielen, warum dieser Heißhunger entsteht. Und dieser Cocktail steigt halt in den Wechseljahren an. Ne? Da kommen einfach weitere Sachen da hinzu. Ich schlafe vielleicht ein bisschen schlechter. Ich habe sowieso ein bisschen weniger Serotonin aufgrund von sinkendem Östrogen. Ne? Und vielleicht setzt mich auch diese gesamte Situation einfach nochmal unter Druck und ich habe noch mehr Stress. Ne? Mhm. Stress ist auch nochmal zum Beispiel so eine Sache, die auch wieder zu Bauchfettanlagerungen führen kann. Ne? Also wegen der Cortisolausschüttung, da gibt es ja so ganz wilde Theorien, warum das so ist. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter genau drauf ein. Aber man hat einfach viele kleine Faktoren, die zu einem Gesamtergebnis führen, was zum Beispiel tatsächlich sein kann, dass du mehr Heißhunger hast.
Genau, also ich habe plötzlich so Heißhunger auf Süßes und kann nichts dagegen tun. Ja, da ist auf jeden Fall etwas dran. Also klar, du kannst schon etwas dagegen tun, aber dazu kommen wir ja gleich. Aber erstmal diese Beobachtung, dass du mehr Heißhunger hast, die ist real. Das betrifft quasi alle Frauen. Und das liegt eben in den hormonellen Veränderung begründet. Genau. Ja. Punkt Nummer 4 war zu den Kohlenhydraten. Die Befürchtung, ich darf keine Kohlenhydrate mehr essen, weil das nach den Wechseljahren einfach nicht mehr geht. So, und jetzt spreche ich schon wieder dieses Östrogen an, dass dieses Östrogen verringert ist. Ich glaube, das haben wir mittlerweile jetzt alle verstanden. Aber nochmal, so jetzt nochmal, in den Wechseljahren sinkt unser Östrogenspiegel. Und das hat tatsächlich auch mit den Kohlenhydraten zu tun. Denn die Insulinresistenz steigt durch den sinkenden Östrogenspiegel leicht an. Also der Körper reagiert dadurch sensibler auf Zucker, vor allem auf größere Zuckermengen, und kann Kohlenhydrate einfach nicht mehr so gut und so effektiv verstoffwechseln, wie er es früher getan hat. Wodurch gerade hochverarbeitete, zuckerreiche Lebensmittel schneller zur Zunahme führt. Heißt das, dass du keine Kohlenhydrate mehr essen darfst? Nein, definitiv nicht. Zu diesen Tipps werden wir gleich noch kommen. Was du auf jeden Fall wissen solltest, ist, dass du tatsächlich vor allem Zucker weniger gut verarbeiten kannst.
Ja, also um das vielleicht nochmal so ein bisschen auszuführen, ne? Das hebelt halt diese ganze, wie gesagt, Kaloriengleichgewichtssache nicht aus, aber irgendwie so ein bisschen, ne? Ich würde es mal folgendermaßen erklären. Also du isst jetzt ganz stark Zuckerhaltiges und früher hätte dein Körper durch eine gute Insulinaktivität oder dass dein Körper das gut annehmen kann, viel von diesem Zucker in die Muskulatur getan zum Beispiel. Ne? Und jetzt tut er das ins Fett. Das hätte jetzt theoretisch gar keine Auswirkungen, wenn du jetzt dann wieder lange genug nichts essen würdest, dann würde dir das wieder aus dem Fett rausholen und dann verbrennen. Alles easy. Nur dadurch, dass es jetzt nicht in den Muskeln als Energie zur Verfügung steht, bekommst du dann zum Beispiel schneller wieder Hunger und jetzt, da kommt quasi der Knackpunkt und jetzt würdest du wieder was essen. Während wenn es in den Muskeln wäre, dann würdest du noch gar keinen Hunger bekommen zum Beispiel. Ne? Und dann hast du diesen Fakt, dass du dann tatsächlich mehr isst, aber es ist, fällt dir auch viel schwerer, nicht zu essen. Und dadurch passiert das. Es ist also nicht irgendwie so Magic, so dass du kein Fett mehr verbrennen kannst. Absolut nicht. Ne? So diese ganzen Körperfunktionen, die funktionieren trotzdem. Diese ganze Sache mit mehr Essen ist so das Ding, das stimmt, aber es wird einfach wesentlich schwieriger, nicht mehr zu essen, aufgrund dieser ganzen Umstellung.
Also dadurch kann man wirklich sagen, durch die Wechseljahre passieren einige hormonelle Umstellungen, die man wirklich auch in Bezug auf seine Gesundheit und sein Gewicht auch ernst nehmen sollte. So, also es ist nicht mehr so leicht, abzunehmen oder das Gewicht zu halten wie früher. Definitiv. Ja. Definitiv. Man muss da einiges tun. Und da kommen wir jetzt quasi zum nächsten Teil. Also erstmal, was solltest du auf keinen Fall tun?
Genau, weil, das klingt jetzt irgendwie so, als brauche ich irgendwie so eine Wunderpille. Ja, und genau. Da steckt ja auch die größte Gefahr dahinter eigentlich, ne?
Ja, genau. Weil man könnte jetzt mit all diesen Änderungen sagen, okay, ich muss also wirklich hart mit meinem Körper umgehen. Mein Körper kann einfach nicht mehr so, also muss ich jetzt wirklich volle Energie, volle Power in meine Abnahme reinstecken und das einmal richtig durchziehen, damit ich dann dieses Gewicht abgenommen habe. Und da muss man wirklich sagen, das ist quasi das Schlimmste, was du deinem Körper antun kannst in dieser sensiblen Phase. Oder generell, dein Körper ist jetzt einfach sensibler. Und wenn du dem wirklich Härte entgegenbringst, wird es das alles nur noch schlimmer machen. Was ich damit sagen will, du solltest auf keinen Fall irgendwelche Crash-Diäten machen oder irgendwelche super krassen, tollen Abnehmtricks, die kurzfristig ganz viel Kilos loswerden sollen oder so. Also nichts, was du nicht langfristig umsetzen kannst, solltest du nicht machen.
Genau, also ich sag mal, wir können hier Crash-Diäten wirklich ein bisschen weiter definieren. Crash-Diät meinen wir jetzt nicht ausschließlich sowas wie eine Gurkendiät oder eine Kohldiät, sondern alles das, was A mit einem krassen Kaloriendefizit oder überhaupt dem Fokus auf einem Kaloriendefizit arbeitet, würden wir dir nicht empfehlen. Insbesondere halt aber ein hohes Kaloriendefizit und alle Maßnahmen, die du dir nicht nachhaltig vorstellen kannst. Also all diese Sachen funktionieren sowieso nicht für niemanden nachhaltig. Ja, damit kannst du mal 10 Kilo abnehmen und danach wieder 15 zunehmen, überspitzt gesagt. Aber in deinen jungen Jahren verzeiht dein Körper dir das. So. Ich denke mal, so einer der Hauptfaktoren ist hier zum Beispiel die Muskelmasse. Deine Muskelmasse, die nimmt sowieso jetzt ab. Wenn du jetzt dich auf ein krasses Kaloriendefizit fokussierst, dann wird die unnötig stark noch weiter sinken. Und das hat dann halt wirklich ganz extreme Auswirkungen auf alles, was danach passiert. Und wie gesagt, mit 20 verbrenn mal ein paar Kilo Muskelmasse. Easy, ist ja jetzt noch egal so. Ne? Baut dein Körper halt anschließend zu Großteilen wieder auf, je nachdem, wie du dich so verhältst. Aber jetzt in dieser empfindlichen Phase ganz, ganz dringend vermeiden. Dein Körper ist jetzt sowieso noch, kommt dazu, in so einer Situation, die eigentlich so zum Beispiel Stress und emotionales Essen begünstigt einfach, ne? Aufgrund verschiedener Faktoren. Jetzt geh nicht auch noch hin und mach irgendeine krasse Low-Carb-Diät, die dich emotional noch mehr Richtung Kohlenhydrate drängt, so, ne?
Und dadurch kriegst du noch mehr, dadurch kriegst du Fressattacken. Genau. Oder kannst du Fressattacken bekommen, ja. Genau,
also das ist jetzt auch wirklich so ein bisschen individuell. Und ich würde sagen, der Hauptkern ist, kann ich mir das für den Rest meines Lebens vorstellen? Das ist jetzt, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Frage, die eben jetzt besonders wichtig ist. Denn, wie gesagt, in den 20er Jahren kann ich das einfach mal ausprobieren, so. Und jetzt sollte ich damit vorsichtig sein, wenn du jetzt bereits in der Menopause bist oder in den Wechseljahren bist, also das Ganze in der Umstellung ist.
Kurz einmal, falls uns gerade jemand zuhört, der in den 20ern ist, auch dann ist eine Crash-Diät auf jeden Fall keine schlaue Lösung, auf jeden Fall nicht sinnvoll, aber in der Menopause ist es eben noch schlimmer.
Genau, also du darfst damit aber in den 20ern vielleicht einfach mal auf die Fresse fallen. Ich meine, es ist unnötig, du musst damit nicht auf die Fresse fallen, aber es ist nicht so schlimm, wenn du es machst. So, und jetzt kann man sagen, an dieser Stelle wird zum Beispiel ein bisschen individuell, ne? Also ich sag mal, Low Carb ist ja eine Sache, die funktioniert vom Prinzip her. Also es wäre eine mögliche Umstellung, wenn du sagst, ich stehe eh nicht auf Kohlenhydrate und ich finde im Gegensatz zu fettige Sachen total geil. So, ne? Go for it. Also zum Beispiel ist es ja deshalb bei uns im Programm auch so, dass tendenziell wir das nicht empfehlen, aber unser Konzept sogar mit Low Carb umsetzbar wäre. Mhm. Es betrifft aber nur super wenig Menschen, die wirklich sagen, ich kann mir das nachhaltig vorstellen. Und das wäre für mich jetzt so der Hauptstellfaktor. Alles, was du machst in den Wechseljahren, denke vorher darüber nach, ist das was für mich, was ich mir nachhaltig, und jetzt sage ich wieder dieses Hässliche, für den Rest deines Lebens vorstellen kannst. Und wenn nein, lass die Finger davon. So, ne? Es gibt immer so, also ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil es gibt manchmal so, das darf sich auch entwickeln. Mhm. Ne? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen, viel Gemüse zu essen, was super sinnvoll ist, dann fange ich erstmal an ein bisschen, ich kann mir aber vielleicht vorstellen, mehr Gemüse zu essen. Und in 2 Jahren kann ich mir plötzlich Gemüsemengen vorstellen oder habe da sogar Bock drauf, die ich mir zu Anfang meiner Reise nicht vorstellen konnte. Aber trotzdem muss ich das so langsam entwickeln und so diese Grundfrage immer für den Rest meines Lebens, was kann ich mir da vorstellen? Und gehe nur diese Schritte, weil alles andere hat halt echt Potenzial, A, mit der Muskelmasse, insbesondere wenn wir so Richtung krasses Kaloriendefizit gehen, und B, aber auch eben diese emotionale Komponente, die dir sowieso nicht so leicht fallen wird in den Wechseljahren. So, ne? Das wäre also das Wichtigste not to do.
Ja, also mein Herz blutet da wirklich für alle Frauen, die sagen, ich darf keine Kohlenhydrate mehr essen, weil ich jetzt in den Wechseljahren bin und sich damit Low Carb 1-2 Jahre irgendwie durchquälen, dann aber auch regelmäßig irgendwelche Fressattacken haben, sich dadurch noch schlechter fühlen und in diesen 1-2 Jahren ihren Körper nur gestresst haben und sich nichts Gutes getan haben.
Ja, voll. Und das ist halt wirklich traurig, dass diese Denkweise, also wir haben auch zum Beispiel ja schon Teilnehmer gehabt, die dann unser Konzept gesehen haben und gesagt haben, ich darf Kohlenhydrate essen, ihr seid voll das dumme Programm, weil man weiß ja, in den Wechseljahren darf man keine Kohlenhydrate essen.
Ja, das ist wirklich passiert.
Ich will mein Geld zurück. So,
das, ne? Das ist ja wirklich passiert. Also Frauen in den Wechseljahren, die so die ersten 2 Wochen von unserem Programm mitgemacht haben und dann es zurückgegeben haben und gesagt haben, das kann ich in den Wechseljahren nicht machen, das sind zu viele Kohlenhydrate.
Ja, genau.
Also so, ich darf keine Kohlenhydrate essen, das weiß man doch.
Genau, also wenn stellen sich bei uns
die Nackenhaare. Ja, es stellt sich bei mir gerade alles auf.
Ja.
Ja, mussten wir gehen lassen.
Ja, genau. Also, ja. Können wir dann halt nicht anders, oder machen wir dann halt auch so, dass wir sagen, okay, dann geh mit Gott, aber geh. So, also wir haben ja dann auch keinen Einfluss darauf. Also an dieser Stelle, wenn du das einfach so sehen möchtest, dann sei dir bewusst, dass das ein Weg ist, den du dann für immer so gehen musst. Und wenn alles in dir Juhu schreit, go for it. Und wenn alles in dir, das wird ein Horrortrip, aber den muss ich jetzt einfach für den Rest meines Lebens durchziehen, schreit, dann wisse, dass das nicht so ist.
Also wenn du dir eine Mahlzeit ohne Nudeln, ohne Reis, ohne Brot so gar nicht vorstellen kannst oder du auch schon Erfahrungen damit gemacht hast und ständig Hunger hast, dann kannst du auf jeden Fall Kohlenhydrate einbauen.
Aber da kommen wir jetzt auf jeden Fall. Jetzt bei genau. den Lösungen nämlich. Denn wir wollen dir jetzt für jeden Punkt ein paar To-Dos mitgeben, was du denn machen kannst.
Genau, also wir hatten als erstes darüber gesprochen, dass das eine der Wechseljahre Probleme der geringere Kalorienbedarf ist, der unter anderem wegen dem sinkenden Östrogenspiegel kommt. Ich wollte es gerade nur noch mal wiederholt haben. Aber wir haben einen geringeren Kalorienbedarf, aka einen etwas reduzierten Stoffwechsel. Also reduzierter Stoffwechsel und geringerer Kalorienbedarf sind übrigens echt ein und dasselbe.
Ja.
So, zumindest in diesem Kontext. Was können wir tun, um diese Senkung wieder auszubremsen oder sogar umzukehren? Wir können mit Krafttraining anfangen oder falls du schon Krafttraining machst, Krafttraining steigern oder erhöhen, um den Muskelabbau zu stoppen. Denn je mehr Muskulatur wir haben, das hat Daniel ja gerade schon erzählt, je mehr Muskulatur wir haben, desto höher ist grundsätzlich unser Grundumsatz. Und unser Grundumsatz hat einen sehr hohen Einfluss darauf, wie unser Stoffwechsel läuft. Je mehr Muskelmasse, desto besser läuft unser Stoffwechsel. So kann man es grob sagen.
Ja, ganz genau. Dieser Effekt ist nicht gigantisch groß. Du kannst jetzt nicht plötzlich fressen, was du möchtest.
Aber er ist auch nicht gigantisch klein.
Er ist auch nicht gigantisch klein. Und jetzt hatten wir vorher ja auch eine Sache gesagt. Und jetzt ist der Punkt, an dem wir das so ein bisschen umkehren. Ne? Wir hatten ja gesagt, ab bummelig 30 wird deine Kraft und deine Muskelmasse deutlich weniger. Was übrigens auch ein richtig hartes Gesundheitsrisiko ist. Ne? Man denke an den berühmten Oberschenkelhalsbruch, an dem ja super viele alte Menschen sterben. Ne? Das ist ganz explizit, es gibt einen ganz drastischen Zusammenhang einfach mit Muskelmasse und Kraft. Ne? Also hast du ordentlich Muskelmasse, dann schützt dich das eben vor sowas. Und jetzt gibt es halt diesen, in Anführungszeichen, Fakt, dass die Muskelmasse ab bummelig 30 Jahren im Schnitt um isch Prozent sinkt. Ich habe die genaue Zahl gerade nicht im Kopf. Das hört sich jetzt erstmal so fix an, als könne man daran nichts tun. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo man auch weiß, das stimmt nicht. Ne? Es ist sogar so, dass du selbst im hohen Alter noch Muskelmasse aufbauen kannst.
Sag das nochmal.
Es ist so, dass du sogar im hohen Alter noch Muskelmasse aufbauen kannst.
Sehr wichtig, ja.
Der Grund, warum das tendenziell sinkt, ist, dass wir uns entsprechend nicht von der Bewegung entsprechend verhalten. Also hier muss man einfach wirklich einen ganz, ganz großen Fokus in Anführungszeichen auf Krafttraining legen. Also irgendeine Sportart, die Kraftelemente enthält. Das muss ja nicht unbedingt das Training im Fitnessstudio sein. Das ist eine der effektivsten Sachen, die du tun kannst für ordentliche Muskulatur. Und dann ist es natürlich ein bisschen abhängig davon, aus welcher Situation komme ich. Also bin ich quasi Leistungssportler, der permanent volle Pulle, ne, wirklich dem sein Leben das ist. Der wird natürlich irgendwann, aber wahrscheinlich noch lange nicht mit 30, wahrscheinlich auch noch nicht mit 40, vielleicht so mit Mitte 40 oder so, an den Punkt kommen, wo er wirklich genauso viel gibt wie vorher und die Muskelmasse trotzdem sinkt. Also irgendwann lässt sich das nicht mehr verhindern, aber das lässt sich deutlich verzögern. Ne? Aber die meisten von uns betrifft ja das gar nicht. Und jetzt ist das Lustige bei der Sache, ne? Wenn du jetzt mit 50 oder 60 Jahren anfängst, Kraftsport zu betreiben, dann ist es nicht nur so, dass du den Verlust deiner Muskelmasse, die du jetzt bis dahin hast, verlangsamen kannst, sondern du kannst aktiv wieder Muskelmasse aufbauen, auch in einem sehr hohen Alter noch. Ne? Also wenn du jetzt anfängst, dein Sportpensum zu erhöhen beziehungsweise dein Sportfokus vielleicht ein bisschen zu shiften, mehr in die Kraftrichtung, dann wirst du auch wieder Muskelmasse aufbauen, auch im teilweise sehr, sehr hohen Alter noch.
kurz einmal, weil ich mir vorstellen kann, dass viele jetzt befürchten, fünfmal die Woche ins Fitnessstudio rennen zu müssen. 2 bis 3 Mal die Woche für so 45 Minuten ist voll in Ordnung, oder? Ganzkörper?
Ja, genau. Und ich würde jetzt nochmal, ich weiß nicht mehr genau, was die Idealempfehlungen sind. Ich glaube, die Idealempfehlungen sind so 2 bis 3 Mal die Woche 1,5 Stunden Kraftsport. Das ist, so, glaube ich, das, was von der WHO empfohlen wird. Aber da reden wir wirklich von einem sehr, sehr guten Status, sage ich mal. Ne? Ich würde sagen, also erstmal, es muss nicht unbedingt reiner Kraftsport sein. Ja, das ist so ein bisschen das Effizienteste. Aber auf der anderen Seite ist das Effizienteste irgendwie alles, was Kraftelemente enthält. Also Kraftelemente bedeutet immer, dass es irgendeine Art von Wiederholung enthält, die ich nicht allzu oft machen könnte, weil ich relativ schnell das nicht mehr, ne? Also wenn ich jetzt eine schwere Sache hochhebe und die ist dann so schwer, dass ich die maximal 10, 20, vielleicht 30 Mal hintereinander hochheben könnte und danach würde es einfach nicht mehr gehen. Ne? Nicht so den Tennisschläger schwingen, weißt du, das könnte ich wahrscheinlich 200, 300 Mal machen, bevor ich sage wirklich, es geht halt einfach nicht mehr, sondern irgendwas Schwereres. Also zum Beispiel Milenas Pole Dance ist da ein schönes Beispiel für, dass da sind wirklich gute Kraftelemente drin. Es muss also nicht das Training im Fitnessstudio sein. Und ich würde jetzt auch sagen, wir dürfen hier auf keinen Fall in so eine Alles-oder-Nichts-Mentalität gehen. Erstmal, jeder Sport, den du machst, ist gut. Ausdauersport hat nicht den Effekt für die Muskelmasse wie Sport mit Kraftelementen. Aber je näher du dich dem annäherst, desto besser. Also wenn du sagst, okay, Laufen ist mein Ding, so Hindernisläufe, wo ich mal ab und zu irgendwo drüber klettern muss zum Beispiel, ist schon wesentlich näher dran. Also du darfst nie vergessen, du musst es auch langfristig irgendwie genießen können. Und ich würde halt sagen, das absolute, absolute Minimum ist einmal die Woche Training. Wenn du einmal die Woche für eine halbe Stunde zu Hause deine Übung machen würdest, dann wäre damit schon viel gewonnen.
Mhm. Ne? Erst wenn du gar nichts machst.
Genau. Also ja, das ist nicht das Optimum. Aber wenn du einfach sagst, boah, ich habe da einfach keinen Bock zu, so, ne? Aber ich weiß, dass das so diesen positiven Effekt hat. Einmal in der Woche eine Runde Kniebeugen, eine Runde Kreuzheben, eine Runde Rudern oder Klimmzüge, eine Runde Liegestütz. Ich weiß nicht, Liegestütz, nee, hatte ich noch nicht gesagt. So, also ja. So diese, ich sag mal in Anführungszeichen, 4 Grundbewegungen. Ne? Eine Beinstreckbewegung, eine Aufrichtebewegung und eine Druckbewegung für den Oberkörper und eine Zugbewegung für den Oberkörper. Das sind so diese Basics, sag ich mal, ne? Wo du dann den ganzen Körper involviert hast und du machst das einmal die Woche für eine halbe Stunde, dann ist damit schon viel gewonnen.
Ja, ne? Wenn du es dann noch 2-mal die Woche schaffst,
noch besser.
Genau. Noch besser, genau. Ja, dann haben wir einmal mit Kraft oder vor allem Kraftsport die Möglichkeit, unseren Stoffwechsel, die Minderung unseres Stoffwechsels ein bisschen abzubremsen. Nun ist es aber so, dass wir wahrscheinlich nicht alles davon abbremsen können. Das heißt, wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, mit einem etwas geringeren Kalorienbedarf, geringeren Stoffwechsel, whatever, nachhaltig umgehen zu lernen. AKA, wir müssen halt einen Weg finden, mit weniger Kalorien gut klarzukommen und auch gut satt zu werden.
Und auch gut versorgt zu sein. Ne? Das ist ja auch noch so ein bisschen der Witz an der Sache, sage ich mal. Und irgendwo unterscheidet sich das jetzt eigentlich gar nicht von dem, wie jeder abnehmen. Also jeder, der abnehmen möchte, muss einen Weg finden, von jetzt für den Rest seines Lebens weniger zu essen. Klingt erstmal richtig, richtig doof. Ne? Aber wenn du leichter wiegen willst, dann musst du ab jetzt weniger essen. In Anführungszeichen, du musst weniger Kalorien essen. Und wenn du in den Wechseljahren bist oder danach, dann verschärft sich einfach nur dieses Problem noch dadurch, dass dein Grundumsatz bzw. dein Gesamtumsatz einfach im Schnitt geringer sein wird. Und da gibt es aber jetzt Möglichkeiten, das zu schaffen, weniger zu essen, ohne weniger zu essen eigentlich sozusagen.
Das machen wir, indem wir die sogenannte Kaloriendichte der Mahlzeit essen. Und du kannst dir das so vorstellen, du hast 2 Teller vor dir und der eine Teller enthält Energie im Sinne von, keine Ahnung, 900 Kalorien. Und der Teller rechts daneben hat genau, die Mahlzeit ist genau gleich groß wie die andere Mahlzeit, aber die enthält zum Beispiel nur 500 oder 600 Kalorien. Das meinen wir damit, wenn wir die Kaloriendichte oder Energiedichte der Mahlzeit senken. Das heißt, du isst gar nicht an sich weniger, aber du isst weniger Kalorien. Und wenn wir das schon dauerhaft schaffen, alleine 200 oder 300 Kalorien am Tag weniger zu essen, ist wirklich schon unglaublich viel geworden, unglaublich viel getan. Wir müssen gar nicht 1000 Kalorien am Tag sparen. Nein. Oder so.
Also ich hatte interessanterweise gerade vor kurzem was vorbereitet, wo ich mir das nochmal ausgerechnet habe mit so Formeln. Also wir zählen ja grundsätzlich keine Kalorien, aber wir wissen, also das Konzept funktioniert halt trotzdem. Also Kalorien sind halt da, auch wenn man sie nicht zählt. Und da hatte ich es nochmal ausgerechnet, für eine Frau mittelgroß, also ich glaube 1,65, was glaube ich so eine Standardfrau ungefähr ist, 35 Jahre alt jetzt, also da noch in der noch nicht in der Menopause, mäßig aktiv, ne? Der Unterschied zwischen 75 Kilo und 65 Kilo, also 10 Kilo Unterschied, ist laut dieser sehr bekannten Harris-Benedict-Formel so ungefähr 150 Kalorien. Ne? Also Schaffe es im Schnitt 150 Kalorien weniger zu essen, ne, was du eben durch diese Herabsetzung der Kaloriendichte super gut machen kannst. Und du wirst 10 Kilo auf Dauer verlieren und die dann auch halten. Ne?
Ja.
Das ist irgendwie so ein ganz interessanter Punkt und ich finde es wirklich, wirklich erschreckend, wie wenig Leute so gerade in dem Bereich, in dem wir tätig sind, das verstanden haben. Also ich glaube, dass es in der klassischen Ernährungsberatung, wo wir ja eigentlich herkommen, wo wir ausgebildet sind, dass das da viel gängiger ist. So kriege ich es auch mit, wenn ich da mal irgendwie auf so einem Lehrgang bin. Aber dass das in dieser Social-Media-Welt immer nur um dieses Kaloriendefizit. Also da wird dann immer gerechnet, ja, um ein Kilo Fett musst du 7000 Kalorien einsparen, bla bla. Das ist völlig irrelevant. Die einzige Frage ist, wie viel kann mein Zielgewicht, wie viel hat das noch? Ne? Und das muss ich nicht mal zählen. Ich weiß einfach, das hat weniger als jetzt. Und jetzt mache ich halt Sachen, die ich mir nachhaltig vorstellen kann. Und dann gucke ich mal, wo mich das hinführt. Das ist eigentlich eher so the way to go, sage ich mal. Ne?
Also du kannst weniger Kalorien essen, ohne weniger zu essen. Das sind schon mal richtig gute Neuigkeiten. Und ich packe nochmal einen oben drauf. Du kannst dich dabei satter und ausgewogener und ausgeglichener fühlen. Wenn du darauf achtest, was du isst, wenn du Ballaststoffe beachtest, wenn du Proteine beachtest, wenn du gesunde Fette beachtest und zum Beispiel auch, wenn du die Konsistenz der Mahlzeit gut beachtest. Also wenn du zum Beispiel eine Trinkmahlzeit hast, wird die dich nie so gut sättigen wie eine gute Mahlzeit, in der du wirklich gut kaust, denn da werden schon die ersten Sättigungshormone ausgeschüttet. Also eine gut gekaute Mahlzeit würde ich auf jeden Fall besser sättigen. Und das sind so Dinge, die werden dann, die sind eigentlich immer relevant und wichtig, aber in den Wechseljahren werden sie noch mal wichtiger.
Ja, und da hast du halt so verschiedene Aspekte, die da jetzt einfach zusammenkommen. Ne? Und wir machen das in unserem Kurs zum Beispiel mit den 3 goldenen Regeln. Und für wen das dann zum Beispiel tatsächlich mal ausnahmsweise nicht reichen soll, um das Ziel zu erreichen, weil entweder das Ziel wirklich sehr ambitioniert ist oder man wirklich, ich sag mal in Anführungszeichen, ein Problemfall ist, haben wir ja sogar noch die 2 silbernen Regeln, die noch ein bisschen mehr damit abdecken, aber für 95% der Menschen nicht notwendig sind. Aber da habe ich so verschiedene Sachen. Erstmal, meine Mahlzeit ist gleich groß wie vorher oder sogar noch größer. Sie enthält aber weniger Kalorien. So, das ohne dass ich diese zählen muss, einfach indem ich dieses einfache Konzept der Kaloriendichte umsetze. Und gleichzeitig, also da kann man sich nochmal vorstellen, der Magen wird genauso gedehnt wie vorher. Und das ist dann irgendwie erstmal logisch, dass man dann gleich satt ist. Aber es geht dann ja noch weiter. Ne? Zum Beispiel so eine Mahlzeit nach den 3 goldenen Regeln, wo zum Beispiel dieser Punkt Ballaststoffe mit beachtet wird, die bleibt auch länger im Magen. Mhm. Das heißt, dein Magen ist länger gedehnt. Jetzt wirst du plötzlich mit der gleich großen Mahlzeit länger satt. Jetzt geht die Mahlzeit durch den Magen in den Dünndarm und da sitzen Rezeptoren, die zählen Nährstoffe, nicht Kalorien, sondern Nährstoffe zählen die. Und jetzt hat diese Mahlzeit zwar weniger Kalorien, aber bessere Nährstoffe und jetzt werden dort mehr Sättigungshormone ausgeschüttet. Und ganz am Anfang muss ich diese Mahlzeit vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr kauen und auch da passiert schon mehr Sättigung. So habe ich einfach einfach einen sehr vielschichtigen Win. Also die Mahlzeit hat weniger Kalorien, ohne dass ich das zählen muss. Sie macht mich im ersten Moment genauso satt, aber dann länger satt, sodass die nächste Mahlzeit erst viel später stattfinden muss. Und so kann ich über einen ganzen Tag schon super easy diese zum Beispiel 150 Kalorien, die ich einsparen muss. Jetzt hast du vielleicht Pech, bis in den Wechseljahren musst du nicht 150, sondern 250 einsparen. Aber das ist kein Riesenthema und fast immer möglich, indem du halt dich satter isst als vorher. Das ist irgendwie so der Witz an der Sache. Und was ich auch noch irgendwie so ganz wichtig finde zu erwähnen, ist, das bedeutet nicht, dass du deine komplette Ernährung völlig umstellen musst, sondern was wir eigentlich am liebsten machen, ist, auf der alten Ernährung aufzubauen. Ne? Das war zum Beispiel in der einen Nachricht ja auch thematisiert worden, dass ich sagte, ich finde es besonders gut, dass man seine eigenen Mahlzeiten nach den drei goldenen Regeln erstellen bzw. umbauen kann. So, ne? Also stell dir das nicht so vor, vorher hast du einen Teller Schokolade gegessen und jetzt isst du einen Teller Brokkoli. Ja, natürlich hat der weniger Kalorien, ne? Aber es ist eher so, du hast vorher ein Müsli gegessen, du isst jetzt auch ein Müsli. Dieses Müsli sieht halt jetzt ein bisschen anders aus. Du hast vorher eine Nudelfanne gegessen, du isst jetzt auch eine Nudelfanne. Die sieht anders aus. Du hast vorher eine Brotmahlzeit gegessen, du isst jetzt auch eine Brotmahlzeit. Die sieht jetzt halt etwas anders aus.
Genau, also du musst dein Leben dafür auch gar nicht so wirklich umkrempeln, wie es jetzt auf den ersten Blick erscheint.
Genau, und gerade in den Wechseljahren sollte man das vielleicht auch gar nicht, ne? Weil wir sind wieder bei dem Punkt, mache diese Dinge, die du dir nachhaltig vorstellen kannst. Kleine Verbesserungen, von denen du weißt, dass sie in die richtige Richtung führen.
Und übrigens, wegen all diesen Faktoren, über die wir gerade gesprochen haben, ne? Ballaststoffe, Proteine, gesunde Fette etc. pp., etwas weniger Kalorien, Kaloriendichte und etc. pp., sättigt besser und reduziert dadurch eben noch die typischen Heißhungeranfälle, die man ja in den Wechseljahren gelegentlich hat.
Ja, also wie oft kriegen wir diese Nachricht so, hey, hab irgendwie keinen Bock mehr auf Süßes, so völlig wild, so, ne? Ohne dass wir haben ja spezielle Masterclasses, die sich genau damit befassen, aber viele Menschen brauchen das einfach danach nicht mehr. Ne?
Ja, ganz genau.
Weil es einfach, sie sich mal richtig satt essen. So, ne?
Kommen wir zum nächsten Punkt.
Ja.
Die hormonell bedingte Fetteinlagerung. Also, wir haben grundsätzlich mehr Fett am Bauch. Darüber haben wir gesprochen. Und da ist jetzt natürlich die Frage, wie können wir diese Fettverlagerung oder Fettverteilung, wie können wir das wieder ausgleichen? Können wir das irgendwie reduzieren? Können wir das rückgängig machen? Möchtest du darüber sprechen?
Ja, gerne. Also erstmal haben wir natürlich diesen Effekt. Wenn ich grundsätzlich abnehme, ne, und das haben wir ja eben gerade besprochen, wie das funktioniert auch, und ich habe mein Fett am Bauch, da verliere ich halt auch Fett am Bauch. So, das wäre erstmal so Sache Nummer eins. Aber es gibt so ein paar Dinge, die wir tun können, um diese Fettverteilung zu verbessern. Das ist jetzt aber, ich sag mal, ja, grundsätzlich Hauptding ist erstmal, wenn ich zu viel Fett habe, sollte ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich Fett loswerde. Aber grundsätzlich gibt es so ein paar Sachen, die man noch zusätzlich machen kann. Und da kommen wir wieder zu diesem Sportaspekt. Ne? Also wenn ich grundsätzlich Sport mache und jetzt hier im Idealfall einfach eine Kombination, dass ich Kraftelemente habe, aber auch Ausdauerelemente, dann hat das einfach eine positive Auswirkung auf die Fettverteilung auch. Ne? Sowas ist natürlich trotzdem zu gewissen Teilen einfach genetisch bedingt, die Fettverteilung, oder dann halt auch hormonell am Ende bedingt durch die Wechseljahre, wird das halt leider ein bisschen schlecht, aber damit kann ich dem entgegenwirken. Ne? Dann nimmt man zusätzlich einfach noch an, dass einfach so eine Ernährung, die, ja, ich sag mal blöd gesagt, gesund ist, ne? Also entzündungshemmend, ne? Viele Ballaststoffe, viel Gemüse, viel Obst vielleicht auch, oder oft wird moderat Obst gesagt, aber einfach grundsätzlich Lebensmittel, die halt viele gute Nährstoffe haben. Gesunde Fette darf man nicht vergessen. Man vermutet, mehrfach ungesättigte Fettsäuren in größeren Mengen zu essen, kann einen positiven Effekt haben auf die Fettverteilung bei Frauen in den Wechseljahren. Muss man jetzt vielleicht noch mal ein paar Jahre abwarten, bis man da zu wesentlich genaueren Ergebnissen kommt. Aber im Endeffekt, ja, ist es eigentlich das gleiche Spiel, was immer irgendwie bei rauskommt. Eine allgemein abwechslungsreiche, gesunde Ernährung führt zu eigentlich zu dem, was wir wollen, so, ne? Zu einer besseren Fettverteilung auch. Mm. Tatsächlich so. Und in den Wechseljahren würde ich halt einfach nochmal zusätzlich, das gilt immer, aber zusätzlich nochmal sagen, okay, es ist nochmal wichtiger, zum Beispiel eine gute Mahlzeitenstruktur zu haben. Deshalb machen wir es zum Beispiel im Programm auch, dass wir sagen, Hauptmahlzeiten, konzentriere dich auf die Hauptmahlzeiten, werde nicht zu diesem Dauergraser, sondern seh zu, dass du nicht permanent irgendwie so einen diffusen Hunger hast und irgendwas so halb in dich reinstopfst und so halb satt ist, sondern ess dich ein paar Mal am Tag. Das kann, für manche Leute ist das wilderweise nur einmal am Tag, finde ich völlig verrückt, aber es gibt Leute, die finden das total gut. So, ne? Eine große Mahlzeit, das sind ganz, ganz wenige. Mhm. Für die meisten sind es 2 bis 5 Hauptmahlzeiten. Also es ist eine große Range, aber ich bin wirklich erstaunt, für wie viele Menschen wirklich nur 2 Hauptmahlzeiten gehen. Mhm. Wir essen eher so 4 bis 5 Hauptmahlzeiten am Tag.
Ja, ne? Ich würde sagen, ich esse 4.
Ja. Ja, in der Regel esse ich auch 4 Hauptmahlzeiten am Tag. So, Und genau, es können aber auch drei sein, ganz klassisch. Und dadurch einfach dieses ständige Dauergrasen und dieses im Blutzucker zu vermeiden und dann diesen Effekt zu vermeiden, dass man zwischenzeitlich immer mal wieder ein bisschen Fett einlagert, weil eben dieses Rein und Raus mit dem Fett einfach nicht mehr so gut funktioniert und man dann wieder tendenziell dazu neigt, doch nochmal ein Snacky hier, ein Snacky da, ne? Und ja, das sind so Tipps, mit denen du auch die Fettverteilung ein bisschen wieder umkehren kannst und dann auch zum Beispiel sehen kannst, hey, Bauchfett wird übermäßig weniger im Verhältnis, ich nehme gar nicht so viel ab, wie wir es zum Beispiel aus der einen Nachricht gesehen haben. Ne?
Genau, dann hatten wir noch den nächsten Punkt, Heißhunger. Also, dass man in den Wechseljahren deutlich mehr Heißhunger hat. Wie kann man diesen Heißhunger verstehen und wie regulieren? Also wir haben ja eben schon sehr viel über sättigende Hauptmahlzeiten mit guter Nährstoffverteilung gesprochen. Deswegen würde ich das an dieser Stelle eher kurz halten. Zum Beispiel, wie wir es bei Abnehmen oder Kalorienzählen nach den drei goldenen Regeln machen. Das ist der wichtigste Punkt. Ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Worauf ich jetzt nochmal eingehen wollen würde, wäre das bewusste Trainieren vom Sättigungsgefühl und wie man emotionales Essen ansonsten noch verstehen kann. Denn Heißhunger entstehen oft aus diesen zwei Dingen. Erstens, die Hauptmahlzeiten sind unausgewogen, wodurch Heißhunger getriggert wird. Zweitens, es hat eine sehr große emotionale Komponente. Also man fühlt sich zum Beispiel gestresst und man hat sein Leben lang gelernt, darauf mit Essen zu antworten. Aber man kann da noch sehr, sehr viel machen. Also gerade im Bereich emotionales Essen kann man wirklich noch sehr, sehr viel machen. Man kann das Sättigungsgefühl sehr viel trainieren. Wir haben da in unserem Abnehmen- oder Kalorienzählprogramm haben wir im Basiskurs zwei ganze Wochen, die sich damit beschäftigen. Basiskurs Woche 3 und 4. Also erst die ersten zwei Wochen sind so Grundlagen der Ernährung und dann kommen wir schon in der dritten und vierten Woche auf das Thema Hunger und Sättigung verstehen. Also das klingt so banal, aber wenn man sich mal 2-3 Tage beobachtet, dann stellt man fest, wie schwer das eigentlich ist oder dass es wirklich nicht einfach ist, dann zu essen, wenn man Hunger hat und dann aufzuhören, wenn man satt ist. Mhm. Da steckt so viel Kraft drin, wenn man das richtig umsetzen kann. Daniel hat in Abnehmen und Kalorienzählen übrigens noch eine Masterclass aufgenommen, Anti-Snack-Techniken, die da auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Also wenn du bei Abnehmen und Kalorienzählen angemeldet bist, dann schau da auf jeden Fall mal rein. Das kann auch in den Wechseljahren sehr dabei helfen, deinen Heißhunger zu reduzieren.
Kann voll der Gamechanger sein. Ist halt so eine Kopfsache, ne? Man muss es halt irgendwie verstanden haben und die meisten Leute müssen es aktiv trainieren. Es gibt so ein paar Leute, die einfach echt Schwein haben, die hören das und denken sich, boah, macht ja voll Sinn, so, ne? Ja. Ah ja, habe ich noch nie so drauf geachtet, mache ich mal. Und dann funktioniert das einfach so. Die meisten Leute müssen es halt aktiv trainieren. Und auch da gibt es halt viele Dinge, die man tun kann. Wenn ich einfach mal so einen Tipp einstreuen darf, weil es sowieso reinpasst, ist zum Beispiel Bewegung, ne? Ist total ulkig. Also gerade Alltagsbewegung um die Mahlzeiten drumherum kann dazu führen, dass du deine Sättigung besser spürst und dass deine Sättigung länger dauert. Total witzig eigentlich, ne? Also so zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Genau. Ja, und dann kommt dazu einfach nochmal, dass man noch so Sachen machen kann, wie eben einfach sich bewusst mit Strategien für den Stressabbau zu beschäftigen und so weiter. Na, haben wir zum Beispiel, ist bei uns auch im Basiskurs, wird es da schon mal mit thematisiert, einfach auch in der Phase auf dein Hungergefühl hören. Na, weil das halt, also wenn du weniger Stress hast, gelingt es dir einfach besser. Wir haben da auch, ja, so die goldenen Regeln der Entspannung, nennen wir das. Einfach so ein paar Sachen, die man tun kann, die auch eigentlich jeder tun kann, ohne viel zusätzlichen Zeitaufwand, um einfach insgesamt so ein bisschen den Stress loszulassen. Ne? Ganz wichtige Sache. Und ich würde sagen, damit kommen wir zum letzten Punkt.
Genau, denn wir hatten doch über dieses Insulin- oder Kohlenhydrat-Ding gesprochen, dass sich die Insulinsensitivität verschlechtert grundsätzlich. Und ob das jetzt heißt, dass man keine Kohlenhydrate mehr essen darf oder wie man jetzt am besten mit Kohlenhydraten umgehen sollte. Und da kann man wirklich gut sagen, Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate. Du kannst auf jeden Fall weiterhin Kohlenhydrate essen. Wenn du zu 90-95% der Menschheit gehörst, wird dir das auch gut tun, weiterhin Kohlenhydrate zu essen. Die Qualität und die Menge ist allerdings entscheidend. Du kannst dich viel besser auf komplexe Kohlenhydrate, wie zum Beispiel Vollkornprodukte oder auch Hülsenfrüchte stürzen. Und von der Verdauung her macht es halt auch wirklich einen Unterschied, mit was du deine Kohlenhydrate isst und wie du sie kombinierst. Also wenn du zum Beispiel einen Teller mit Nudeln vor dir hast, mach das für deine Verdauung und auch für alles darauf hin, also zum Beispiel auch mit der Insulinausschüttung, mit der generellen Verwertung von Kohlenhydraten etc., macht das einen Unterschied, ob du diesen Teller Nudeln vielleicht mit einem Stück Putenbrust isst und vielleicht noch ein bisschen Öl dazu isst, also ein bisschen Protein und Fett dazu hast oder noch ein bisschen Gemüse dazu isst, oder ob du die Nudeln einfach komplett pur isst. Das macht wirklich einen sehr, sehr großen Unterschied aus. Und deswegen wäre da unser Tipp, kombiniere Kohlenhydrate auch sinnvoll mit Ballaststoffen, mit Protein, mit Fett oder zum Beispiel auch mit Gemüse.
Genau, da sind wir ja wieder bei dieser allgemein gesunden, abwechslungsreichen Ernährung. So, und das kannst du halt auf die einzelne Mahlzeit auch beziehen. Und das wäre meiner Meinung nach auch der wichtigste Tipp, was mit diesen Kohlenhydraten angeht. Ja, weil ja, natürlich ist es besser, Vollkornnudeln zu essen, ne, für die Insulinausschüttung und so weiter und so fort. Kannst du dir das aktuell nicht vorstellen, nur noch, also weil du vielleicht auf diese Weißmehlnudeln stehst, naja, dann kombiniere die erstmal sinnvoll. Vielleicht kannst du dir später vorstellen, auch mal zwischendurch oder halb-halb, Vollkorn und so weiter, ne? Aber so kann sich jeder so ein bisschen das raussuchen. Also ich würde zum Beispiel sagen, es ist effizienter, Weißmehlnudeln mit ordentlich Gemüse zum Beispiel zu essen, als zu sagen, ich esse nur Nudeln und steige auf Vollkornnudeln um. Mhm. Da würde ich sagen, die Kombination ist auf jeden Fall das Effizientere und das ist für viele Leute sowieso ja eine schöne Nachricht, weil dann können die erstmal ihre Weißmehlnudeln essen. Und was dann witzigerweise passiert ist, wenn du anfängst, dich so ein bisschen, ich sag mal, dieses Wort Natur belassen, das ist ja irgendwie so eine Art Hassliebe, weil oft funktioniert das halt auch tatsächlich, einfach sich naturbelassen zu ernähren, aber es ist manchmal auch so ein Trugschluss, also nicht alles, was natürlich ist, ist gut, aber oft ist das ja so, ich sag mal, dieses naturbelassen Essen auch schwierig, wenn man da aus einem anderen Kontext kommt, weil einfach diese Mahlzeit anders sich anfühlt, so, aber dann die Nudeln, dann bleibe ich halt erstmal bei Weißmehlnudeln und kombiniere die sinnvoll, damit eben ich diese, ja, ich sage jetzt wieder das Wort Blutzuckerachterbahn, was so inflationär genutzt wird, ja, dass man das einfach dadurch verhindern kann. Ne? Ja, und dann zu guter Letzt macht es natürlich in den Wechseljahren nochmal besonders auch Sinn, tatsächlich einfach zu gucken, so Zuckerprodukte einfach wirklich nur noch ja, ein bisschen weniger einzusetzen. Mhm. Ne? Also so diese klassischen Genussmittel. Ja, da muss man wirklich, also exzessiv kann man die halt, so, oder sollte man die sowieso nicht verwenden. Aber in den Wechseljahren ist es schon so, dass du da ein bisschen empfindlicher drauf reagieren wirst.
Also insgesamt können wir feststellen, dass das Abnehmen, wenn wir älter werden, insgesamt schwerer wird. Ja. Auf jeden Fall herausfordernder wird. Insbesondere als Frau aufgrund der Hormonumstellungen. Wenn du jetzt unsere Tipps dir angehört hast und so gedacht hast, boah, also eigentlich habt ihr hier vor allem allgemeine Sport- und allgemeine Ernährungstipps geteilt, also gesunde Sportregeln, gesunde Ernährungsregeln. Was ist denn jetzt speziell für die Wechseljahre gewesen? Kann ich hier nochmal wirklich sehr genau sagen, es gelten in den Wechseljahren die allgemeinen Regeln für allgemeines Abnehmen, gesundes Abnehmen, gesunde Ernährung. Das sind die Basics, die in den Wechseljahren umso wichtiger werden. Also der Körper verzeiht dir in den Wechseljahren nicht mehr so viele Fehler wie früher.
Genau, du musst es ein bisschen strenger sehen und vor allen Dingen darfst du ja nicht keine Fehler machen, aber ja, diese offensichtlichen Fehler, diese offensichtlichen, oh, ich versuche doch nochmal diesen einen Wundertrick. Das geht halt in den Wechseljahren schnell voll nach hinten los. So, ne? Mit 20 verzeiht dir dein Körper das vielleicht nochmal.
Genau, also von daher such dann nicht nach einem Wundertrick. Schau wirklich erstmal die Basics konsequent oder möglichst konsequent umzusetzen. Da man hört oftmals von so besonderen Tipps und Tricks und so weiter und so fort, wie zum Beispiel, man darf keine Kohlenhydrate mehr essen und dann klappt das mit dem Abnehmen. Und das geht halt oftmals eher nach hinten los. Also ich spreche jetzt nicht von so Tipps wie Hormonersatztherapie, da sind wir keine Experten für, das solltest du mit deinem Arzt oder deiner Ärztin abklären, auf jeden Fall. Aber gerade was so Richtung Ernährung und Richtung Sport angeht, schau auf jeden Fall erstmal auf die Tipps, die wir gerade genannt haben. Und falls du dir nicht alles gemerkt hast, absolut kein Thema. Wir wussten ja, dass diese Folge ein bisschen größer wird und haben dafür eine Checkliste erstellt. Die kannst du dir auf unserer Webseite einfach holen, trag dich da in die Liste ein, dann schicken wir dir die Checkliste einmal zu und dann hast du nochmal eine sehr gute, kompakte Zusammenfassung, auf was du in den Wechseljahren achten solltest.
Genau, und wir würden uns natürlich auch wirklich sehr freuen, wenn du diese Folge einfach, wenn sie dir weitergeholfen hat, einfach auch teilst mit einer Freundin, weil diese Herausforderung, die betrifft halt echt, ja, quasi die Hälfte der Menschheit, wenn man so möchte.
Und 100% der Frauen.
Genau, 100% der Frauen irgendwann mal. Und ja, wie gesagt, teil gerne diese Checkliste, teil gerne diese Podcast-Folge. Das hilft uns natürlich weiter bei unserer Mission, einfach auch zu zeigen, das Ganze geht nachhaltig, ob in den Wechseljahren oder nicht, ob als Mann oder als Frau oder nicht. Na, wir sind hier natürlich überwiegend im Bereich mit Frauen unterwegs. Hat sich so ergeben, ne? Aber Konzept funktioniert eben auch für Männer etc. Aber jetzt hier speziell nochmal haben wir uns auf die Wechseljahre konzentriert und finden einfach, diese Information muss raus und du kannst uns dabei unterstützen, wenn es dir geholfen hat. Dann hilf uns dabei, anderen Leuten auch noch zu helfen.
Genau, also in den meisten Podcast-Plattformen, zum Beispiel Spotify oder Apple Podcast, kannst du einfach auf Teilen drücken und dann kannst du es über WhatsApp einfach weiterschicken.
Yes.
So easy geht das. Oder ich glaube, man kann den Link auch über Instagram teilen und so. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und ja, ansonsten hoffen wir, dass dir diese Podcast-Folge sehr weitergeholfen hat. Denk an die Checkliste und dann hören wir uns zur nächsten Folge wieder.
Bis dahin.
Tschüss.